und ganz, ganz herzlich willkommen. Hier ist Alt und Spiele. Es ist 2022 und es ist unsere erste Folge im neuen Jahr mit einem großartigen Ausblick. Hier ist Frankfurt und dort
ist Erkrath und das Neandertal. Einen wunderschönen guten Tag. Tobi Wienke mein Name und ich bin froh und schön, dass wir auch in 2022 Alt und Spiele weitermachen, Andreas.
Absolut, das tun wir. Und wir freuen uns ja über die Resonanz. Wir hatten Ende vergangenen Jahres unseren ersten Live-Podcast vor Publikum. Das war eine tolle Sache. Wir haben immer mehr spannende Gäste gehabt, finde ich. Also, we're going from strength to strength, sagt der Engländer. Und es macht auch immer mehr Spaß mit dir.
Ja, und wir machen weiter. Jetzt nach Durchzählung ist es Episode 43. Das heißt, mindestens 7 kommen noch, locker.
Absolut, ja. Und dann gibt's natürlich irgendein Feuerwerk. Das überlegen wir uns noch.
Genau, richtig. Und das Feuerwerk des heutigen Tages, nachdem ja schon Silvester war, was für eine Überleitung. Des heutigen Chef Tages, Überleitung. Nachdem Silvester ja keins gab, ist das Feuerwerk der Spiele im Jahr 2022. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kommt jetzt im ersten Quartal ja schon eine Riesenrutsche an Titeln, wo man sich drauf freuen kann. Also das ist ja auch klasse, dass so die großen Blockbuster nicht erst im Herbst oder zu Weihnachten, sondern jetzt tatsächlich schon in den nächsten Wochen rauskommen.
Ja. Absolut, ne? Das stimmt. Also das Frühjahr wird sehr, sehr spannend für uns Gamer. Was fällt denn da so als erstes ins Auge? Was nehmen wir mal? Horizon Forbidden West. Wollen wir mal mit dem PlayStation-Titel anfangen?
Ich glaube, fangen wir mit Horizon Forbidden West an. Sollte ja auch schon letztes Jahr rauskommen, dann aus bekannten Gründen verschoben worden. Aber jetzt liefern Guerilla Games aus den Niederlanden die Fortsetzung, die lang erwartete Fortsetzung zu Horizon. Und ich bin gespannt. Ich fand den ersten Teil ziemlich cool. Also coole Protagonistin und diese mechanischen Dinos und die Fallen und das Gameplay, das war schon alles ist toll und ich bin gespannt, was jetzt in Teil 2 passiert.
Ja, absolut. Das ist eine tolle Serie. Man muss ja auch sagen, viele Gamer kritisieren ja immer, es wird immer nur, gibt immer nur Wiederholungen und die Call of Duty-Itis oder die FIFA-Itis, jedes Jahr immer das Gleiche. Und da hat nun PlayStation mal eine neue IP aus der Taufe gehoben. Es hat super funktioniert. Jetzt kommt der zweite Teil. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist schön. Da ist mal Innovation, da ist mal was Neues am Markt. Und ich finde auch, das Rezept hat super funktioniert.
Ja. Und die Macher haben ja schon quasi einen dritten Teil angekündigt oder die VR-Version angekündigt. Ja. Denn es gab ja vor 2 Wochen die Consumer Electronics-Geschichte in Las Vegas, glaube ich, ist die, ne?
Ja, die ist immer parallel zur Pornomesse, soweit ich das weiß.
Ah, okay,
super. Ich war einmal da, das ist lustig.
Auf der Pornomesse und da hast du mitgekriegt, parallel ist es hier.
Und Videospiele sind mir ja relativ egal. Also genau, ich bin da meinem Haupthobby nachgegangen. Und das ist lustig, weil wenn ich das richtig weiß, also ich war einmal da vor vielen Jahren und auf der CES und man teilt sich da tatsächlich sogar Gebäude, weißt du, dass irgendwie im Erdgeschoss ist die CES und im Keller ist der Schmuddelkram. Also sehr lustig.
Also da macht das Thema VR ja dann doppelt Spaß. Nein, auf der CES hat ja PlayStation-Chef Jim Ryan hat ja die neue PSVR vorgestellt mit dem wunderbar innovativen Titel PSVR 2, also PlayStation VR 2. Das Schöne ist, endlich mal richtige Controller. Es gibt nicht mehr die Move-Controller der PlayStation 3, diese Eistüten, sondern richtige Controller, die auch nach VR aussehen. Und die Brille kann Eye-Tracking. Da bin ich halt gespannt auf, wie das im Spiel dann sich auswirkt, wenn der Avatar deines Gegenübers auf einmal die Augen so bewegt wie der Spieler. Also das ist schon, wird spannend.
Auf jeden Fall. Die soll von den technischen Daten her, ich bin da nicht so hundertprozentig so ein bisschen schwach auf der Brust, was sowas angeht, aber die soll von den Daten her wirklich sehr, sehr gut sein, was man inzwischen weiß, auch von der Auflösung, von dem Field of View. Sie ist noch verkabelt, aber sie braucht keine Kamera mehr und sie braucht auch keine Sensoren, wie manche andere noch hochwertigere PC-Brillen, wie zum Beispiel die Valve Index. Also sie kommt ohne Kamera und ohne Sensoren aus, soll aber trotzdem eben, genau wie du sagst, eben besonders gutes Tracking haben. Das wird spannend. Und eben dann kommt, vermutlich direkt mit der Brille, kommt Horizon Call of the Mountain, ein VR-Spiel basierend auf, und es gab schon einen ersten Trailer, der sah spannend aus, also auf einem normalen Bildschirm, wenn ich das in VR erleben kann, ich bin gespannt drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und man braucht vor allen Dingen, also ich gehe mal davon aus, dass man halt nicht mehr wie bei der alten PSVR, da brauchte man ja diese Zwischenkonsole, wo man die Brille angeschlossen hat und diese Zwischenkonsole dann an Strom und an die PlayStation angeschlossen hat, sondern ich vermute, dass es direkt über den USB-Stecker gehen könnte, ohne noch so ein Zwischengeschalte.
Ich glaube, das ist bekannt schon. Ja, es wird nicht mehr diese Breakout-Box geben, die, ja, das war ein bisschen umständlich, das stimmt.
Ja, gut, aber ist ja auch, man muss ja überlegen, Technik hat sich halt entwickelt, die PSVR ist halt nur auch schon über 5 Jahre alt.
Ja,
da geht es natürlich dann auch vorwärts. Und ich bin halt gespannt, wenn der Preis dann mithalten kann, wird das auch eine coole Nummer. Jetzt ist halt nur die Frage, wann kommt die PSVR 2? Termin gibt es keinen. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, im zweiten Quartal diesen Jahres, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das wird frühestens Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres, wenn auch die PlayStation 5 endlich überall im Laden steht.
Ja, das stimmt. Aber bei all den tollen technischen Daten, muss ich ja sagen, mache ich mir so ein klein bisschen Gedanken zum Preis. Eine hochwertige VR-Brille für den PC, naja, da musste schon 400, 500 Euro berappen.
Ja, eher 700, 800, ne,
glaube ich. Eher mehr, ne, ja, absolut. Also du kannst ja auch VR-Brillen für 2000 Euro kaufen, sowas gibt's auch für den PC. Was sagen wir? Also, ich meine, die wollen natürlich noch consumer-friendly bleiben, aber 400 wird die auf jeden Fall kosten. Also mit anderen Worten, fast so viel wie die Konsole selbst.
Genau, also ich nehme auch an, dass der Preis wahrscheinlich so ein Fuffi unter dem Konsolenpreis liegen wird. Also, dass es nicht ganz so teuer wird wie die Konsole, dann werden sie subventionieren, natürlich. Dann wird die halt nicht 4,99 kosten, sondern 4,49. Ja. Das werde ich mir, so ungefähr stelle ich mir das vor, dass es also schon auf dem Niveau sein muss einfach, damit man ein bisschen nicht ganz den Verlust so groß schreibt. Aber gut, dann ist es halt wieder wie früher, als die Konsolen noch von den Herstellern subventioniert wurden und dann wird man halt viele Exklusivtitel haben, über die man halt hofft, dass sich das Ganze rechnen wird.
Ja.
Das ist schön. Jetzt haben wir in den ersten 10 Minuten schon direkt Hardware und eine Software angesprochen. Also wir gehen schön durcheinander. Was machen wir jetzt als nächstes? Bleiben wir bei Hardware? Bleiben wir bei Hardware.
Ja, bleiben wir bei Hardware.
Finde ich auch. Können wir viel drüber reden und es kommt sowieso nicht, weil die Chipkrise nach wie vor anhält und die Sachen nicht ausgeliefert werden.
Absolut. Apropos Chipkrise. Jetzt reden wir doch mal von einer Konsole, von der ich weiß, dass sie ganz nah an deinem Herzen liegt. Ja, der KFC Onsole oder KF Console oder wie auch immer.
Über der Werbegag, ja, meinst du?
Der Werbegag, über den wir sozusagen zuletzt auch gesprochen hatten in unserem vorigen Podcast.
Ja.
Im Rückblick, die kommt. Also man weiß noch nicht ganz genau wann. Es ist ja so, sie ist ja tatsächlich wohl eher ein PC. Man nennt das nur Konsole, weil es irgendwie mit dem KFC-C besser passt. Aber letztlich ist das ein PC und das Ding wird gebaut von Cooler Master. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt noch keinen Preis, es gibt noch kein exaktes Datum. Aber das Ding wird ein ganz, ganz nettes PC-Gehäuse. Hat irgendwie auch, ne, wie so ein Alienware-Gaming-PC oder so, sowas in die Richtung. Das Ding soll aber wirklich kommen. Also da gibt's eine schöne Webseite mit einigen Details dazu.
Ja.
Nur eben noch nichts Preis und,
ja. Ja, man kann's doch nicht mal pre-ordern auf der Webseite.
Nee.
Andreas, wenn diese Konsole wirklich jemals kommt, dann wette ich mit dir. Dann wette ich mit dir, wenn diese Konsole wirklich kommt, und ich mich irre, dann machen wir ein Wochenende All You Can Eat bei KFC.
Yes.
Auf meine Rechnung.
Sehr gut.
Und wenn sie nicht kommt, bis, ich sag mal, 2025, dann, keine Ahnung, musst
was
du
muss ich
irgendwie
dann rappen? Ja, was? Klar, dann gehen wir in das nette Brauhaus da, in das wir neulich nicht konnten.
Sehr schön. Und alles sehr schön. Und diesmal ohne angebrochen zu werden. Ja, finde ich gut.
Ich dachte, das gehört zu der Stadt dazu. Aber
Nee. Diesmal lässt du dich nicht anbrechen, Andreas.
Nee, genau. Das kriegt auch nur ein bisschen was. Also werde ich dann nicht der Urheber sein.
Ja, ich freue mich drauf, ja. Ja, gut, wie gesagt, wir werden es erleben, ob die KF-Konsole kommt. Welche Konsole auf jeden Fall kommt, ist ich habe den Namen jetzt nicht vergessen. Von Steam.
Das Steam Deck.
Steam Deck, dankeschön. Das Ding, was aussieht wie eine Switch, aber PC-Technologie hat.
Ja, ganz interessant. Also wirklich auch nicht, kaum größer. Größer als eine Switch, aber nur ein bisschen. Also schön kompakt. Was hältst du davon? Wird das ein Renner?
Also, ich denke, es wird kein Riesenrenner. Es wird sich nicht so verkaufen wie eine Switch, sage ich mal. Aber es wird auch kein Flop werden, weil ich glaube, dass viele PC-Gamer durchaus Bock haben, mobile zu zocken und durchaus Bock haben, ihre PC-Spiele dann auch unterwegs zu spielen. Und ich glaube, dass deswegen das Ding sich schon gut verkaufen wird. Es wird aber nicht eine Konkurrenz zur Switch in dem Falle. Also die Leute werden sich nicht entscheiden, auch kaufe ich mir eine Switch oder das. Es wird eine Zweitkonsole. Also es wird, so wie die Switch eine Zweitkonsole zu PS5 und oder Xbox ist, wird diese dieses Ding halt dann die Zweitkonsole für PC-Zocker, denke ich.
Ja, ich denke auch. Also es wird auf keinen Fall ein Riesenerfolg, da gebe ich dir vollkommen recht. Valve kann Hardware, also die Valve Index benutze ich ja und das ist für mich weiterhin eben die beste VR-Brille, die ich ausprobiert habe. Aber ich erinnere an die Steam Machines oder früher hieß das, glaube ich, immer Steam Box. Das war 2014 kam das auf den Markt, das waren eben so kleine Custom-PCs, die auch so ein bisschen eben so eine PC, ein konsoliger PC sein sollten. Und die haben sich auch nicht großartig verkauft. Und das haben sie dann auch schnell wieder gelassen. Die hatten ja auch einen eigenen Controller sogar. Also nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Und es funktioniert, denke ich, deswegen nicht so gut, weil der Sinn von PC-Spielen ist ja, sie auf einem möglichst großen, möglichst guten Bildschirm darstellen zu können. Und sicherlich ist der Bildschirm, der da drin ist, ist nett, aber ich weiß nicht, wie viel Zoll hat das Ding. Das ist also begrenzt, ne? Wie gesagt, ein bisschen größer als die Switch. Und auch wenn der Switch OLED-Bildschirm, der ist ja toll und der hat ja auch eine vernünftige Auflösung, aber er hat eben nicht, wir reden hier nicht von 4K und wir reden nicht von 60 Zoll oder sowas, ja. Ich habe meinen Gaming-PC am Fernseher angeschlossen. Ich glaube, das ist nichts für den Massenmarkt.
Nein, das denke ich auch nicht. Also mit $400 ist ja der Preis. Also werden hier ja dann 400 Euro. Nee, ein bisschen mehr meistens, ne?
Ja, durchaus mehr manchmal. Also es gibt einige, die sagen 1:1. Und selbst das geht ja schon zu unseren Lasten bei dem Dollarkurs. Und einige schlagen noch mal was drauf, dann geht's noch mehr zu unseren Lasten.
Ja, vor allen Dingen ist der Dollarpreis ja, oder in Amerika sind ja die Preise meistens netto, ne? Und hier sind die Preise ja brutto. Also die auf die 3,99 US-Preis kommt ja immer noch die Mehrwertsteuer drauf.
Ja.
Und wenn hier ein Unternehmen Werbung macht mit, das Ding kostet 399 Euro, ist das ja meistens schon inklusive der 19% Mehrwertsteuer.
Ja, absolut. Ja.
Ne? Also ich denke mal, wie gesagt, also das Ding wird durchaus cool, aber ich glaube, dass es vielleicht gerade für Leute, die gerne Indie-Spiele spielen, spannend wird, weil da hast du ja gerne so klassische Genres, die du unterwegs spielst, weißt du, so Jump'n'Run-mäßige Sachen und so weiter. Ich glaube, du spielst auf so einem Steam Deck, spielst du weniger Age of Empires.
Ja, da wirst du recht haben. Ja, so mal schnell die Maus rauskramen und nochmal anschließen. Genau. Das eher nicht. Ja, das stimmt. Und das mit Indie, das ist ein guter Punkt. Denn ich meine, was das Steam Deck garantiert bieten wird, ist natürlich eine nahtlose Integration des Steam Clients, ja, über den du vermutlich auch alle Spiele beziehen werden musst. Also war das ein Satz? Ihr wisst, was ich meine. Insofern, diese nahtlose Integration, die wird sicherlich funktionieren. Und seien wir ehrlich, Steam ist natürlich eine Bank in dem Bereich. Ja. Also das ist eine tolle Plattform. Insofern, das wird gut funktionieren, auf jeden Fall. Hoffentlich schaffen sie es auch, dass man, wenn man ein Steam Deck hat und zu Hause einen fetten Gaming-PC, dass man dann auch eine nahtlose Integration hinbekommt, so wie die Nintendo Switch das macht mit eben der Basisstation. Also das heißt, ich hau das Ding irgendwie eine Basisstation und dann kann ich auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das 4K unterstützt, aber dann kann ich vielleicht auch auf dem 4K-Fernseher ein vernünftiges Bild sehen. Was ja funktionieren soll, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Steam Deck soll auch VR-tauglich sein. Das heißt, wenn Steam dieses Jahr, also wenn Valve dieses Jahr vielleicht eine neue VR-Brille vorstellt, möglich, dass sie sogar mit dem Steam Deck kompatibel ist. Und das könnte dann wiederum interessant werden. Dann hast du eben einen veritablen Mini-Gaming-PC, der mehr oder weniger in die Jackentasche passt.
Und dass dafür der Markt dann da ist für so, ich sag mal, kleine VR-Systeme. Also das wird ja dann keine VR-Brille, die, ne, diese Mega-Geschichte wie die Valve Index, sondern eher etwas auf Level von einer Oculus Quest, würde ich wahrscheinlich vermuten, ne?
Ja, oder halt ein bisschen besser, weil du eben doch ausgelagerte Hardware hast, ne?
Ja, also ich gut, aber die Oculus Quest hat sich ja verkauft wie geschnitten Brot. Also von daher, das ist schon ein Erfolg.
Die sind, ja, das ist wahr, das ist schon gut genug. Ja, ich muss gestehen, ich habe die noch nicht probiert. Ich habe eine andere autarke VR-Brille ausprobiert und die war miserabel, weil die hatte nämlich direkt über deinen Augenbrauen war so ein Lüfter und der hat manchmal so gedröhnt, weil, ne, das ist ein guter heiß, ja, also das ist ja autark. Insofern, ich kann mir diese Lösung ganz gut vorstellen, dass man eben sowas hat wie so ein Steam Deck Und das ist dann über Kabel zwar leicht zu verstecken oder vielleicht sogar am Körper zu tragen, aber eben, es hat eben nicht, es sitzt dir nicht auf der Nase, der Lüfter, ne?
Ja. Das stimmt, das stimmt, richtig. Also ich habe die Oculus Quest 2 auch noch nicht ausprobiert. Ein Kumpel von mir, liebe Grüße Tim, hat die, schwärmt da mega von. Die kriegst du ja auch in Deutschland nicht so einfach wegen dem Facebook-Account, der verpflichtend ist. Das hat so Daten...
stimmt, die gibt's gar nicht.
Das hat so, ja, das hat so nicht Datenschutz, sondern so kartellmäßige Gründe, glaube ich. Deswegen kriegst du die nicht in Deutschland. Ja. Aber ich habe die Oculus Quest 1 ausprobiert und das ist halt schon geil. Also setzt die Brille auf und brauchst nur einfach ein Zimmer im Grunde genommen. Und WLAN und fertig. Also die macht schon Bock. Also das ist schon ganz cool irgendwie. Und deswegen, wenn das mit der mit dem Steam Deck dann auch funktioniert, seien wir gespannt. Ja. Weitere Konsolen, die ja auch schon letztes Jahr angekündigt wurden, die Intellivision Amico sollte ja dann doch eigentlich letztes Jahr kommen. Also ich verspreche euch, die kommt letztes Jahr. Gucken wir mal, ob sie dieses Jahr kommt.
Ja, sie ist nochmal verschoben worden. Ich glaube, auf April kann das sein. Im April soll sie jetzt.
Ich glaube, es gibt noch, also als ich letztes Mal recherchiert habe, gab es noch kein konkretes Datum.
Ah, okay. Also sie hatten irgendeinen Monat genannt, aber nur den Monat dann vielleicht. Mhm. Das kann natürlich sein. Und die wird teuer, ne? Ich glaube, die kostet die nicht fast so viel wie eine Switch. Also eine neue, eine große.
Also ich habe tatsächlich was gelesen, dass es irgendwie sowas um die $200 sein soll. Wobei, ich sage gerade, nee, Vorbesteller war 299,99, also fast wie eine Switch tatsächlich.
Ja, ne? Ja.
Gut. Die Sache ist halt, ich glaube, die Intellivision Amico, und da tun mir die Macher fast schon leid. Ich glaube, hätten sie die vor der Pandemie schon auf den Markt bringen können. Und das wäre, und diese Konsole erfüllt wirklich das, was sie versprechen, nämlich Couch-Koop und zusammen zu Hause spielen. Wäre das Ding in der Pandemie wahrscheinlich der Renner geworden, weil die Leute alle mit ihren Familien zu Hause gesessen hätten. Und wenn das wirklich dieses Familiengaming, wie wir das früher beim Atari VCS 2600 oder beim NES hatten, wäre das in der Pandemie der absolute Burner gewesen.
Also ich lehne mich mal jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Wir haben immer so ein bisschen, wie auch mal hier und da erwähnt in vergangenen Folgen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das Ding wird ein riesen Mega-Flop. Und ich sage, es wäre auch ein Mega-Flop geworden, wenn es vor der Pandemie rausgekommen wäre. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Prämisse überhaupt stimmt, dass es zu wenig Couch-Koop gibt und dass es zu wenig familientaugliche Spiele gibt. Und dieses Ding, weil es eben diesen Akzent setzt und ich meine falsch oder jedenfalls diese Prämisse falsch ist, dass es das nicht gibt, dass das eine Marktlücke sei inzwischen, dass Nintendo sozusagen nicht mehr auf diesen blauen Ozean setzt, wie sie damals mit der Wii gemacht haben, also sozusagen dieses Feld, was unbeackert ist von der Konkurrenz, wo eben ja familientaugliche Spiele einen Platz haben können. Ich glaube, die Prämisse ist falsch und ich glaube auch diese Selbstbeschneidung ist falsch. Es soll ja für diese Spiele nur originäre Spiele geben. Also das heißt, es ist gar nicht angedacht, dass Spiele, die für andere Systeme erscheinen, auch auf der Amico erscheinen. Das geht vielleicht auch gar nicht von der Hardware her. Das ist ja relativ schmale Hardware für diesen stolzen Preis. Also ich wage zu behaupten, die Switch hat deutlich mehr Wumms. Und dann beschneiden sie sich noch, indem sie sagen, alle Spiele müssen USK 0 sein. Mhm. Ja, also so überhaupt nichts, was auch nur so in Richtung Action geht. Und was gibt's noch? Also das ist wirklich wie Dogma bei Lars von Trier im Filmbereich. Ja? Mhm. Also es gibt so viele Regeln, die sie also Limits, die sie sich selber setzen. Also ich finde, die stehen sich selber auf dem Fuß. Und die Spiele, die man schon sehen konnte, dieses Remake von Moon Patrol, ich meine, das sind teilweise bekannte Namen, bekannte Serien. Aber seien wir ehrlich, sieht das nicht sehr bescheiden aus?
Ja, aber ich persönlich glaube genau aus dem Grund, dass es funktionieren kann. Ich meine, du sagst Couch-Koop. So richtig viel familienfreundliche Couch-Koop. Und mit familienfreundlich meine ich, was du wirklich mit Grundschulkindern spielen kannst. Das gibt es halt schon von Nintendo. Aber was gibt's groß anderes? Also, ich sag mal, It Takes Two im letzten Jahr, Spiel des Jahres, aus unseren Augen, hatten wir ja gesagt in der letzten Folge. Das ist halt was, das kannst du zocken, aber eher mit einem 10-Jährigen als mit einem 6-Jährigen. Und wenn du halt so relativ Spiele hast, die relativ low zugänglich sind, so wie bei der Intellivision, wo du im Grunde nur zwei Knöpfe drücken musst. Könnte das dieses Familiending wie einst die Wii schon nach vorne bringen? Ich sage bewusst Konjunktiv, könnte. Kann auch voll in die Hose gehen. Also ich denke schon, dass es ein Projekt ist, was funktionieren kann. Dazu ist Tommy Tallarico ein Typ, der super verkaufen kann.
Ja.
Gleichzeitig kann das aber natürlich auch so, durchaus so sein, wie du es sagst, dass es halt völlig in die Hose geht. Also da ist, glaube ich, viel offen. Wenn ich ein bisschen Kohle übrig hätte, würde ich vielleicht drauf setzen, aber ich würde auch am Roulette-Tisch manchmal spielen. Deswegen, da ist es keine gezielte Aussage, die ich da treffen kann. Ich denke, es könnte je nach Markt funktionieren, aber wenn man sich von vornherein selbst so beschneidet, wie du es angedeutet hast, ja, hast recht, könnte auch das schwierig werden.
Ja, ja. Also ich sehe es halt so.
Wundertüte.
Die Qualität von Spielen, wenn ich die versuche jetzt nach dem, was man so sieht in den Videos zu vergleichen, dann ist das auf einer Stufe mit gratis Android- und iOS-Spielen, finde ich. Mhm. Also gratis im Sinne von Free-to-Play und Monetarisierung hinten raus. Und eben nicht auf einer Stufe mit irgendwie PC oder Konsolen. Also das ist schon ein bisschen bescheidener. Und man kann ja auch, was ja eigentlich sinnvoll ist, zusätzlich zu diesen interessanten Controllern, die an die Original-Controller der Intellivision-Konsole aus den 80ern erinnern, kann man ja auch Smartphones verwenden. So, wenn ich das jetzt aber tue, dann frage ich mich doch, also ich habe hier Smartphone-Qualitätsspiele und ich kann mein Smartphone verwenden, wozu brauche ich bitte schon eine $249-Konsole dazwischen? Also, ja, ich weiß nicht.
Ja, damit das alles halt safe auf dem riesen Flatscreen, der an der Wohnzimmerwand hängt.
Ja, das kann läuft. Ich mit einem Chromecast machen, ne? Was kostet ein Google Chromecast inzwischen? Also oder ja, keine, halt eben mit Apple Arcade oder so, weißt du? Also
keine Frage.
Ich glaube da das, Apple ja? und Google have got you covered, was das betrifft.
Aber unterschätze nicht die Technik-Unaffinität mancher Menschen, die dann sagen, ich habe ein so ein Ding, das schließe ich an, das funktioniert, dann muss ich mich nicht mit Chromecast und solchen Dingen auseinandersetzen. Also, wie gesagt, es ist eine Wundertüte. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, aber es könnte natürlich auch sein, dass Andreas Garbe voll und ganz recht hat und das Ding eine Katastrophe wird.
Nein.
Was hast du damals, als die Wii U rauskam, eigentlich gedacht? Hast du gedacht, die Wii U wird ein Erfolg oder hast du damals auch gesagt, die wird ein Misserfolg? Ich habe gedacht, die Wii U wird ein Erfolg.
Ich war mir unsicher. Also ich sag's mal so, ich habe mir die Wii U habe ich tatsächlich privat gekauft. Hier gibt's mir jetzt einen kleinen Disclaimer. Ich bin ja, wenn man so will, Spieleredakteur des ZDF und deswegen bekomme ich durchaus auch mal Hardware und viel Software als Leihgaben oder Leihgarben in meinem Fall.
Leihgarben, genau.
Ja, genau. Ganz furchtbar. Also nicht die Leihgabe, sondern der Witz. Die Wii U habe ich mir tatsächlich damals gekauft und, um deine Frage jetzt etwas umständlich zu beantworten, wie ich gerne Fragen beantworte, ich habe mich, glaube ich, angestellt irgendwo bei einem Mitternachtsverkauf oder so. Ich habe große Mühe unternommen, mir eben früh eine Konsole zu sichern, weil ich eben dachte, die wird sofort ausverkauft sein. Also die Befürchtung hatte ich schon. Ob es jetzt wirklich ein Riesenerfolg wird, war mir nicht so klar. Es war ja ein ganz interessantes Feature, auf dem die Wii U aufgebaut war, nämlich asymmetrisches Gaming. Das fand ich grundsätzlich eine super Sache, dass man das Prinzip der Wii nimmt und auch die Controller übernimmt und auch weitgehend, ich meine, die Hardware war nicht so viel besser, aber eben mit diesem Tablet asymmetrisches Gaming einführt, also sozusagen immer einen Spieler, eine Spielerin hat, die einen privilegierten Blick auf ein Spiel hat. Das fand ich schon eine coole Idee. Und das gab es ja auch im PC-Bereich. Wie hieß denn dieser Shooter, dieser asymmetrische Shooter mit diesem riesigen Godzilla-ähnlichen Dino?
Ja, und, war so erfolgreich, dass wir den Namen noch wissen. Aber das,
ja, das war auch ein Riesenflop. Genau.
Ja, aber die Idee dieses Spiels war halt super. Einer spielt diesen Godzilla-artigen und die anderen vier spielen Space Marines, die diesen Godzilla-artigen besiegen müssen. Warum das Spiel ein Flop war, in meinen Augen das unausbalancierte Gameplay. Weil wenn du Godzilla gespielt hast, hast du selten irgendwie geschafft, den komplett zu mutieren und zum Riesen-Mega-Monster zu werden. Jetzt komme ich aber nicht auf den Titel. Fällt uns vielleicht gleich noch ein. Aber mit der Wii U, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, genau, asymmetrisches Gaming, sprich, einer spielt allein gegen alle, überspitzt gesagt, um das mal ganz einfach zu erklären. Und da war das Schöne, die Wii U hat das experimentiert mit diesem Bildschirm, aber es hat kaum ein Entwickler so wirklich aufgegriffen. Ubisoft hat ein Spiel rausgebracht mit Zombies, ich komme nicht mehr auf den Titel, aber da war dann dieser
Zombie U.
Danke, Zombie U, und da hattest du diesen Second Screen, also dieses Tablet in der Hand, und wenn du das dann vor den Fernseher gehalten hast, zum Beispiel mit dem Scharfschützengewehr, hattest du da dann das Fadenkreuz. Das war eine super Idee, Gameplay-mäßig. Es hat richtig Bock gemacht und motiviert, aber das war tatsächlich die Ausnahme. Und was hat das mit der Intellivision Amico zu tun? Nun, die Intellivision Amico, Andreas hat an den Erfolg der Wii U geglaubt, hat nicht so geklappt, jetzt glaubt er an den Misserfolg der Intellivision Amico. Laut dem Gesetz der Serie wird die dann ein Erfolg. Aber wir werden es halt erleben.
Alle
aber
wie gesagt, jetzt Intellivision-Aktien.
Ja, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, die Idee ist super. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass die in Europa auch untergeht, weil Intellivision Amico, also Atari kann in Europa jeder was mit anfangen. Jeder hat schon mal so eine Atari-Konsole gesehen. Das Intellivision Amico war, glaube ich, in Europa jetzt auch nicht so der Kracher, den wirklich
das ursprüngliche Intellivision.
Genau.
Das hieß ja nur so. Ja, genau. Das stimmt.
Das hatte, glaube ich, nicht jeder.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn überhaupt, gab es ja noch die Fairchild Channel F, die hier verbreiteter war, nämlich als Saba Videoplay. Die war lizenziert, aber in Television, ich glaube auch nicht. Das ist kein Brand, der den Leuten was sagt, das stimmt. Ja, ja.
Nein,
Dazu kommt noch, ich finde auch diese Gratwanderung zwischen, hey, ich bin eine Retro-Konsole, du erinnerst dich doch noch an meinen alten Namen, und hey, ich bin was Cooles Neues, das ist eine schwierige Gratwanderung. Das ist eben dem Atari, wie heißt das Ding, VCS, glaube ich, ne? Das neue. Ist dem auch nicht so gut gelungen. Ne? Das ist auch weitgehend untergegangen, haben wir ja auch schon kurz angerissen.
Genau, richtig, richtig. Haben wir noch Hardware-Ankündigungen, über die wir sprechen müssen für dieses Jahr?
Ja, also noch keine, von denen wir ganz genau wissen, aber was wird denn Nintendo machen? Jetzt ist die Switch OLED draußen. Und ist ja im Grunde genommen nur eine Switch mit einem OLED-Bildschirm. Es ist nicht die Switch Pro. Ich behaupte, die Switch Pro werden wir dieses Jahr sehen. Eine Switch, die in der Docking Station mit einem Fernseher verbunden 4K unterstützt.
Okay.
Meinst du nicht?
Ah, ich weiß es nicht, weil Nintendo sich so ins Schweigen gehüllt hat. Weißt du, das kam die OLED-Switch irgendwie. Jetzt ist die Frage, machen die wirklich noch mal eine Switch oder sitzen die schon an was ganz Neuem? An der Nintendo Swatch? Nein, keine Ahnung, aber an der nächsten Nintendo-Konsole. Wer weiß. Oder vielleicht an der nächsten Mini-Konsole. Es gab ja Gerüchte, dass eine Mini-N64 auch geplant ist, nach dem Erfolg des Mini-SNES und des Mini-NES. Vielleicht kommt ja da irgendwas. Oder ein Mini-Gameboy.
Ja, aber diese Mini-Sachen, das ist ja unter
ferner Liefen. Meinst du, das ist ausgelutscht, ne?
Ja, ich glaube, das kann man schon mal. Ich glaube auch, dass der ganz große Erfolg jetzt nicht mehr da sein wird. Aber das würde Nintendo ja nicht davon abhalten, parallel auch eine richtige Konsole, ne, eine aktuellere Konsole rauszuhauen. Tja, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie bei 4K jetzt so ein bisschen nachlegen, weil
durchaus
ist schon relativ alt. Sie hat sich gut verkauft. Sie verkauft sich immer noch. Auch die Vor-OLED-Modelle verkaufen sich immer noch überraschend gut. Aber die Frage ist natürlich, ist das nur aus eigener Kraft heraus oder liegt das auch so ein bisschen daran, dass man halt eine PS5 und eine Xbox Series irgendwas immer noch teilweise mit der Lupe suchen muss?
Nein, ich glaube beides. Und ich glaube auch, dass das der Erfolg der Switch auch daran liegt, dass einfach die ganze Pandemie das nach vorne gebracht hat. Weil Leute saßen zu Hause, boah, wie beschäftige ich mein Kind? Ah, Nintendo haben wir als Kind schon gespielt, also kaufen wir doch mal eine Switch. Ich glaube, dass das durchaus eine Rolle spielt. Animal Crossing, eines der Spiele der Pandemie, wird auch ein Ding gespielt haben. Und es gab halt auch, ich glaube, dass da viele Faktoren zusammenkommen. Und halt auch natürlich der Fakt, wenn Leute jetzt sagen, boah, ich will jetzt zocken, ja, was kaufst du? Eine PS4, wo du weißt, es gibt schon eine PS5 oder vielleicht doch eine Switch, weil die ist etwas günstiger, es gibt mehr Spiele. Und ich kann halt einfach in den Laden gehen und oder sie online bestellen und muss mich da nicht irgendwie zu gewissen Zeiten einloggen, um mit Glück noch irgendwas zu kriegen. Ne?
Ja. Nee, da kommt einiges zusammen. Absolut, hast du recht.
Das denke ich auch. Gut, von den anderen, ich glaube, von Sony oder Microsoft irgendwas zu erwarten, ist, glaube ich, nicht mal, da wird nicht mal eine Ankündigung kommen, oder?
Nee, also PSVR 2 hat's dir ja schon erwähnt und haben wir ja schon besprochen. Abgesehen davon wird es von den beiden nichts geben. Ich glaube, Microsoft wird auch in diesen VR-Bereich nicht irgendwie einsteigen. Nö. Da hatten sie ja mehrere Möglichkeiten, auch irgendwie die Xbox zu vernetzen mit HoloLens, was ja ein spannendes, tolles Projekt ist, also eine AR-Brille. Aber da haben sie sich ja schon früh festgelegt, das ist Business only und da wird's, es gibt zwar Minecraft dafür, ja, aber es wird eben nicht irgendwie mit Xbox kompatibel gemacht. Also da haben sie sich mit, wie ich denke, falsch dagegen entschieden, aber eben sich deutlich dagegen entschieden und ich glaube, daran werden die nicht rütteln.
Nö, wahrscheinlich nicht, aber mir fällt jetzt gerade noch eine Konsole ein, die definitiv angekündigt ist und auch kommen wird. Eine Mini-Konsole, der Amiga 500 Mini.
Ah ja.
Ne? Kurz vor Weihnachten kam dann noch eine Mail von der PR-Agentur, die du wahrscheinlich auch bekommen hast, aber das war so 2 Tage vor Weihnachten oder so, deswegen habe ich die fast schon wieder vergessen, aber ich habe auch direkt darauf geantwortet, dass ich Amiga 500 Mini, finde ich eine super Idee, hoffentlich mit einer etwas besseren Spielauswahl, daran hat der C64 Mini ein bisschen gekrankt, da war die Spielauswahl nicht so geil. Aber Amiga 500 Mini finde ich auch gut, freue ich mich drauf.
Ja, absolut. Ich meine, gerade für den deutschen Markt, ne, ist das natürlich ein Produkt, das liegt vielen von uns sehr am Herzen. Ja, stimmt. Guter Hinweis, ja. Das Ding könnte auch gut gehen. Aber ich meine, jetzt haben wir schon so lange über Hardware gesprochen, hauptsächlich über Hardware und über ein Spiel. Es kommen noch so viele schöne Spiele raus. Worauf wartest du am meisten?
Also, ich habe gar nicht so eine Rangliste, worauf ich am meisten warte. Also ich freue mich auf Sifu.
Ja.
Dieses Kung-Fu-Action-Spiel, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das halt sehr, bisschen, es sieht halt aus wie so ein B-Movie halt. Es sieht aus wie so ein früherer Videotheks-Prügelfilm. Aber wirkt genauso lustig. Und gerade so, ich bin ein Riesenfan von Cobra Kai und deswegen werde ich, glaube ich, dieses Karate-Spiel total abfeiern. Das kommt ja auch jetzt schon bald irgendwie, ich glaube, im Februar kommt es schon.
Anfang Februar, ja. Und ich muss gestehen, ich hätte es schon spielen können, hatte aber bisher noch keine Zeit dazu. Also Asche auf mein Haupt, Entschuldigung. Ich kann jetzt nicht davon schwärmen, wie toll es doch ist, aber ich erwarte, dass es toll ist. Also jetzt basierend auf den Videos. Ich habe theoretisch schon Zugang. Und glaube auch, das wird ein tolles Ding. Es gab ja schon mehrere Versuche, Beat'em'up als Genre irgendwie originell neu zu launchen. Denn seien wir ehrlich, die große Zeit der Beat'em'ups ist irgendwie vorbei, ne? Das war auf PlayStation 1, PlayStation 2 und auf dem GameCube habe ich auch noch viele Beat'em'ups gezockt, aber dann ging das so langsam den Bach runter und viele der großen Beat'em'up Franchises, die gibt's auch gar nicht mehr, oder? Irgendwie Battle Arena, Toshinden und so, da ist doch schon seit Jahren, gibt's da keinen neuen Teil. Tekken, ja, immer mal wieder was. Street Fighter, okay. Ja,
gut, aber Mortal Kombat ist nach wie vor ein großes Franchise, ne? Da kommt ja alle paar Jahre was und das war ja auch immer noch sehr erfolgreich. Aber so Beat'em Up, ich meine, Sifu ist ja so Beat'em Up im Stil eines Double Dragon.
Ne?
Oder halt eines, nehmen wir ein neueres Spiel, Slap and Beans, Bud Spencer, Terence Hill, ist auch ein Beat'em'up von links nach rechts, was übrigens auch irgendwann im Laufe des Jahres kommt. Ich habe das Crowdfunding gezeichnet, ich freue mich auf den zweiten Teil von Slaps and Beans. da gab es übrigens ein lustiges Asterix-Prügelspiel Ende letzten Jahres noch, was auch so Double Dragon-Style, sage ich jetzt mal, war. Da sah richtig gut aus, richtig schön wie ein Comic, das war klasse. Und so ähnlich, Sifu ist halt, grafisch halt schon so ein bisschen künstlerisch angehaucht, aber halt ein Klopp-Spiel. Das ist was dieses Jahr noch kommt, wo ich mich, glaube ich, drauf, ja doch, da freue ich mich drauf. Horizon Forbidden West hatten wir ja auch schon angekündigt, was kommt. Und es kommt ja auch direkt noch im Februar eines der Hype-Spiele, nämlich Elden Ring.
Ja.
Ein Fantasy-Rollenspiel, Action-Rollenspiel.
Von niemand Geringerem geschrieben, also das Universum geschaffen und die Story-Elemente geschrieben, von niemand Geringerem als George R.R. Martin, seines Zeichens der Autor von A Song of Ice and Fire, besser bekannt als Game of Thrones. Also das ist schon ein großes Ding, ne?
Wobei ja, glaube ich, so ein bisschen spekuliert wird, wie stark er tatsächlich drin involviert ist, ne? Oder ob das eher so ein bisschen er wird stärker drin involviert sein als Tom Clancy in den letzten Spielen. Da kommt übrigens auch bald ein neues. Tom Clancy lebt ja nicht mehr, deswegen kann er ja nicht mehr involviert sein. Er wird mehr drin involviert sein als Tom Clancy wahrscheinlich in den Spielen oder als John Madden, der auch verstorben ist. Also vorsichtig sein, wenn dein Name auf dem Videospiel steht. Ja gut, die sind alle alt geworden. Nichtsdestotrotz, Elden Ring wird auf jeden Fall spannend und was man schon sehen konnte, sah schon gut aus. Ich bin auf das Endergebnis definitiv gespannt. Und ich sag mal, in dem ähnlichen Genre kommt auch eine Fortsetzung aus Essen.
Aha, jetzt ja, bin ich gespannt.
Piranha Bytes bringt doch Elex 2 raus.
Ach so, ja, pardon. Ja, sorry. Ja, natürlich. Ich hatte das nicht auf 2022 verortet. Echt, ist das wirklich schon so weit? Naja, gut, doch, die haben ja einiges gezeigt bei auf dem tollen Event, auf dem wir auch waren.
Genau.
Ja, doch, natürlich, 2022. Nee, das wird spannend. Es wird eher, ich glaube, nicht ganz so hart. Elden Ring ist ja von From Software, also sozusagen der geistige Nachfolger von Dark Souls. Das könnte richtig knallhart werden wieder. Damit haben die sich ja so eine kleine Nische geschaffen. Ich hoffe, Elex 2 wird da etwas massenmarkttauglicher.
Was man halt schon sehen konnte, es gab ja schon Events, wo Menschen, die prominenter sind, als wir, das spielen durften. Kaya Jana hat, glaube ich, bei Twitch schon Elex 2 spielen können. Das sah schon ganz gut aus und ich freue mich drauf, weil das sind ja immer, die haben immer coole Ideen, die Damen und Herren von Piranha Bytes. Ja. Grüße an der Stelle. Also da bin ich gespannt, was uns da erwarten wird und das alles halt auch noch im ersten Quartal. Also da kommen schon echt eine Menge Kracher. Ich guck mal weiter durch die Liste, was wir denn noch haben. Ja, das Update für Cyberpunk 2077 für die Next-Gen-Konsolen kommt auch in diesem Quartal.
Absolut. Das wird sicherlich eben auch nochmal ein neues Leben sein wie für dieses Spiel, das sich ja schon sehr gut verkauft hat, darf man nicht vergessen, wenn man sozusagen die ganze Furore mal abzieht und auch einige Leute, die es wieder eingetauscht haben, ne, sich das Geld zurückgeholt haben. Aber das wird sicherlich dem Spiel was meinst du, so ein, zwei, vielleicht eine Million Stück verkaufen sich dann noch, wer weiß.
Ich denke auch und ich denke auch, ich meine, es ging ja auch Ende letzten Jahres gingen ja auch die Zahlen von Cyberpunk 2077 bei Steam nach oben, nachdem es jetzt funktioniert, die Leute haben es wieder mehr gekauft, die Bewertungen wurden besser der Leute, also von daher, ich glaube, dieses Update auf die Next Gen wird nochmal Leute überzeugen, sich das Spiel zuzulegen und es kommt natürlich auch noch ein Update, ne? Also man kann es kaum erwarten, was Neues von Rockstar Games. Ne? GTA 5! Finally! Erscheint jetzt GTA 5, Ladies and Gentlemen, ja, endlich GTA 5. Nach der PlayStation 3, nach der Xbox 360, nach der PlayStation 4, der Xbox One, kommt GTA 5 jetzt GameCube. Endlich auch auf die PS5.
Dem Atari 2600 und dem Neo Geo Pocket, glaube ich. Ja,
früher eine Konsole, drei GTAs, heute drei Konsolengenerationen, ein genau, GTA.
Ein GTA, ja? Absolut. Ja, das ist lustig. Mein Sohn ist ja 13, ne, und noch nicht so ganz in dem Alter, wo man GTA wirklich spielt, beziehungsweise spielen darf. Und er tut's auch nicht, also soweit wir es wissen. Aber dieses Meme, das kennt er schon, dass sozusagen GTA 5 schon wieder vorgestellt wird und es kommen die PlayStation 6 raus und natürlich läuft darauf dann GTA 5. Garantiert. Also das ist echt lustig, das hat er so schon verinnerlicht.
Ja, super, super.
Aber es gibt große Titel, die also wirklich originäre Titel und auch frische Lizenzen, die rauskommen. Es wird dieses Jahr noch ein Spiel rauskommen, was einen gehörigen Einschnitt darstellen wird, nämlich Starfield wird Ende des Jahres, so wie es jetzt aussieht, von Bethesda Game Studios veröffentlicht, also eben Fallout, Elder Scrolls etc. Und zwar wird das eben die erste Lizenz sein, die erscheint nach der Übernahme durch Microsoft. Wir erinnern uns. Und damit wird eben dieses Spiel das erste Spiel sein, was eben durch diesen Übernahmedeal von Microsoft exklusiv auf PC und Xbox-Konsolen erscheint und eben nicht mehr Cross-Platform auf der PlayStation oder eventuell in abgespeckteren Versionen sogar auf Nintendo-Konsolen.
Ja, und das ist ja was auch ein Thema ist, die letzten Wochen Übernahmen. Oh, da hast du ja unbewusst schon die nächste Überleitung zu unserem nächsten Themenblock geleistet.
Die Übernahme-Überleitung.
Übernahmen. Und zwar wurde ja ein Game-Studio für eine völlig exorbitante Summe gekauft. Und du hast dich darüber wahnsinnig in Social Media aufgeregt, klingt ein bisschen hart, aber du warst sehr erstaunt.
Ja, echauffiert und lustig gemacht, so ein bisschen. Ja, ich meinte das nicht so hundertprozentig ernst.
Ja, ja,
aber so ein bisschen erstaunt war ich schon, denn wir erinnern uns, also die Älteren von uns erinnern sich, vor etwa 10 Jahren waren Facebook-Games ja doch mal ein Ding und allen voran Farmville. Wo ich tatsächlich nicht mitgemacht habe bei dem Kram. Es war sogar vor über 10 Jahren, ne? War das so der große Hype. Ja, und seitdem wurde es irgendwie still um Zynga. Es sind ganz, ganz viele Leute auch raus aus der Firma. Soweit ich weiß, ist deren Aktienkurs auch deutlich eingebrochen, immer mal wieder. Aber anscheinend scheinen sie noch einiges auf dem Kasten zu haben, denn sie wurden nun gekauft für für über 10 Milliarden US-Dollar. Und damit wäre das, glaube ich, die größte, die teuerste Übernahme im Spielebereich. Also eben, wir haben gerade von Bethesda Game Studios gesprochen. Microsoft hat die gekauft für 7,4 Milliarden, soweit ich weiß. Mhm. Und hat dadurch inklusive natürlich jetzt eben die Rechte an Fallout, an Elder Scrolls, an Doom, an Quake, an Wolfenstein, also an einigen der Dishonored gehört auch noch mit dazu, an einigen der wirklich heißesten IPs im Gaming-Bereich.
Ja, und die Macher von BioShock haben jetzt halt können jetzt Farmville machen.
Genau. Da sagst du es. Take Two hat sie nämlich gekauft, richtig? Genau. Take Two zusammen mit 2K wie heißen die der Rest da? Rockstar gehört ja sozusagen auch mit in den Verbund. Also das heißt, möglich, dass Zynga jetzt irgendwie an einer Mobile-Version von GTA basteln soll.
GTA 5 Mobile, ja, das wäre dann vielleicht... GTA 5, es kann ja nur 5 sein. Lösung, nein, aber also die Sache ist halt diese Übernahme ist schon krass. Also ich glaube, bei die Menschen von Take-Two, die werden sich was dabei gedacht haben. Die Frage ist halt, was ich denke, so dass das halt so ein bisschen... Naja, es gab ja diese große... Mark Zuckerberg und sein Metaverse-Nummer, wir rutschen ab ins Metaversum in der Firma Meta und die machen die Oculus-Brillen und Facebook und so weiter, dass da halt Take-Two sagt, hey, ne, da kaufen wir Zynga und rutschen so halt, kaufen uns so einen der Spezialisten auf diesem Bereich mit Facebook Gaming, der auch Mark Zuckerberg schon mal beim Frühstück getroffen hat. Keine Ahnung, vielleicht ist es das, was sie sich erhoffen. Es ist halt ein Riesenpreis. So, ja. Und jetzt sagtest du gerade die größte Übernahme im Gaming. Ich wüsste gerne auch außerhalb des Gamings, ob es jemals eine Übernahme für 11 Milliarden gab. Ah. Das ist ja wirklich eine exorbitante Summe. Also 11 Milliarden Dollar ist halt krass. Also ich glaube, so viel hat Apple nicht für Disney bezahlt. So.
Ja, also, warte mal, Disney, da fällt mir ein, Disney hat doch Pixar seinerzeit übernommen und da weiß ich, oder so grob irgendwie gefährliches Halbwissen, dass es nicht nur um Geld ging, sondern dass Teil des Deals auch war, dass der Steve Jobs, der Apple-Chef damals, inzwischen verstorben, dass der, glaube ich, irgendwie so einen Aufsichtsratsposten bei Disney bekommen hat für den Deal. Also manchmal geht es auch nicht einfach nur um Geld, was bezahlt wird, sondern sowas wird auch manchmal mit in die Waagschale geworfen. Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt guckt, wie viele Milliarden hat das denn gekostet, das war nicht so viel. Und Disney hat ja auch Marvel übernommen und hat damit auch also ganz, ganz große Lizenzen bekommen. Und das waren auch nur einige Milliarden. Marvel und dann Star Wars, weil sie LucasArts gekauft haben. LucasArts weiß ich ziemlich genau, ich glaube, das waren 3,4 Milliarden. Also, und wenn die Rechte an Star Wars 3,4 Milliarden kosten, dann fragt man sich schon, also die Rechte an Farmville allein kosten keine 10 Milliarden. Da Nein. muss noch ganz viel mehr irgendwo im Hintergrund passieren.
Farmville 2.
Und Vertrauen. Nee, da muss sozusagen Technologie und sowas noch mit drin sein. Allerdings, Hardware bauen sie nicht. Also Hardware ist es nicht. Ne? Zynga hat keine VR-Brille oder sowas im Angebot. Jedenfalls nichts, was schon bekannt wäre. Also man darf durchaus skeptisch anmerken, es wird in jedem Fall etwas teuer gewesen sein, überhaupt.
Richtig, genau. Also und wie gesagt, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also Apple hat ja Disney nicht übernommen. Ne? Also das habe ich vorhin so gesagt als Vergleich für die Summe, die da wahrscheinlich auf den Tisch gehen würde. Also es ist sehr viel Geld. vielleicht gut investiert, vielleicht aber auch nicht. Wir erinnern uns daran, ich weiß nicht mehr, wie viel Bertelsmann damals für StudiVZ bezahlt hat und danach war es weg.
Wen hat RTL gekauft damals?
Bertelsmann, oder?
Nein, Entschuldigung, RTL, welche Social-Media-Plattform?
Keine Ahnung.
Wer kennt wen, glaube ich.
Oh Gott!
Das hat dann RTL sich gegrapscht und die haben auch noch eine Videoplattform gekauft. Clipfish haben sie auch Clipfish. Übernommen. Clipfish,
oh mein Gott.
Auch ja, zu RTL, soweit ich weiß. Ja, und ich meine, die
wem gehört eigentlich MySpace?
Ja, ja, also MySpace ist es nicht.
Nee, eben. Nee. Oder ICQ oder AOL. Wo gehört eigentlich AOL mittlerweile so? Es war mal AOL Time Warner, der größte Medienkonzern der Welt in den 90ern. War noch AOL, auch da hat Boris Becker noch als vertrauenswürdiges Testimonial Werbung für AOL gemacht. Und man hatte die CD-ROM im Briefkasten mit 40 Freistunden Internet.
Ja, absolut. Er sagte dann, ich bin drin. Ja, und meinte aber nicht irgendeine neue Dame, die er sich angelacht hatte, Altherrenwitz, sondern meinte tatsächlich das Internet, ja.
Genau, richtig. Aber Übernahmen.
Entschuldigung, ich nehme das zurück, das schneiden wir raus.
Nein, wir schneiden hier nichts raus. Wir schneiden zusammen, wir schneiden hier nichts raus.
Ja, fertig. Wer bis jetzt durchgehalten hat, der darf so einen Altherrenwitz. So. Ja, finde ich auch.
Ein Altherrenwitz pro Sendung, cool. Sei dir genehm. Danke. Nein, aber das war ja die eine Übernahme, also Singa wurde übernommen für 11 Milliarden. Milliarden.
Soll übernommen werden, ne?
Soll übernommen Angebot werden für 11 Milliarden von Take-Two. Ja. Und es gab noch eine weitere Übernahme.
Eine deutsche, also mit deutscher Beteiligung, ja. Und zwar hat die Team 17 Group, die Team 17 als Studio ist, glaube ich, bekannt für so schöne Titel wie Worms, wenn ich das jetzt nicht falsch zuordne. Mhm. Und die, sozusagen die Gruppe da drüber, hat übernommen Astragon Entertainment. Allerdings nicht für 10 Milliarden, sondern für verhältnismäßig bescheidene 100 Millionen.
Das gibt's auch. Ja, also Faktor 0 zweimal weniger. Es sind nur zwei Nullen weniger.
Ja, ist halt auch nur ein deutsches Studio, ne?
Ja, aber traurig, das ist ein Deal, der nachvollziehbar ist.
Ja, absolut. Absolut. Was hat denn Astragon so Großes im Portfolio? Spiele, von denen man gar nicht glaubt, dass sie sich so exzellent verkaufen, wie sie sich exzellent verkaufen, glaube ich.
Richtig, eben. Also Astragon ist ein Player, der extrem, ja, also Lizenzen hat, über die man gerne grinst. Der Bus-Simulator war zum Beispiel von Astragon oder ist von Astragon. Ich glaube, der Schwebebahn-Simulator war auch eins von Astragon. Also diese ganzen Simulationsspiele, die aber halt wie blöd funktionieren.
Ja, absolut. Kommt der Landwirtschaftssimulator eigentlich auch von denen? Der ist nämlich unfassbar gut läuft, der auch im Ausland zum Beispiel.
Ja, richtig, genau. Nein, der Landwirtschaftssimulator kommt ja tatsächlich aus der Schweiz von Giant Software.
Ach, das ist Giant, okay. Und da war Astragon nie beteiligt, okay.
Genau.
Sorry, man kommt so ein bisschen durcheinander. Sorry.
Genau, aber Astragon hat halt diese ganzen anderen Produkte und Simulatoren und die sich halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr gut laufen. Gucken wir doch einfach mal auf die Unternehmensseite der Firma Astragon. Und wie gesagt, der Bus-Simulator ist natürlich das große Ding der Firma Astragon. Ja, und sie haben auch Among Us in ihrem Sortiment, die Retail-Version.
Ja. Ja.
Das sind halt natürlich auch ne, die haben also viel, machen nicht unbedingt nur Spiele selber, sondern haben halt dann die Lizenzenspiele in der haptischen Version, also in der Packung dann zu veröffentlichen. Kena Bridge of Spirits zum Beispiel, die physische Version, ist auf der Astragon-Seite drauf. Also von daher, die haben eigene Spiele, die haben Spiele, die sie dann lizenziert in die Läden bringen.
Ja.
Und deswegen, da ist der Preis von 100 Millionen, durchaus 100, ich sag's nochmal, 100 Millionen, der ist da durchaus realistisch einfach.
Ne? Ja,
also der ist glaube ich, der entspricht sehr gut dem Wert. Und Astragon, ein grundsympathisches Unternehmen.
Ja, und Traditionsunternehmen, wie alt sind die? Die müssen dort also mindestens 20 Jahre am Markt sein oder länger, glaube ich, ne?
Ja, richtig. Sogar länger, meine ich.
Ja, die haben ja auch so einige ganz herausragende Aufbaustrategiespiele kamen doch, glaube ich, von Astragon. War nicht die Patrizier oder sowas? Das ist, glaube ich, auch von denen oder sowas Ähnliches wenigstens. Ja. Also in dem Markt waren die eben auch immer schon. Und das waren noch zur Hochzeit dieser Spiele, also als Konkurrenz von Siedler oder sowas, ja.
Genau, richtig. Also sie haben übrigens einen Landwirtschaftssimulator vertrieben, ne? Giant Software ist der, ne?
Hersteller, und sie haben sozusagen den deutschen Vertrieb, ne? Immerhin.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Oder wurde der, ja, also Astragon hat das halt vertrieben, genau, richtig. Ja. So.
Obwohl, Moment, ich muss eine Sache vielleicht zurücknehmen, weil ich gerade die Patricia genannt habe. Ich glaube, jetzt habe ich Ascaron und Astragon verwechselt. Das darf man nicht. Entschuldigung, pardon. Also, wem das gerade schon aufgefallen ist, Kudos, ich nehme alles zurück.
Ja, richtig. Aber der Müllabfuhr-Simulator zum Beispiel ist auch von Astragon. Ja. Den gab es aber, glaube ich, auch nur ein Jahr.
Ah ja, okay. Aber in jedem Fall, Astragon ist schon lange mit dabei. Das,
Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine 20 Jahre ist, glaube ich, eine ganz gute Schätzung. Und die sind sehr, sehr gut. Also wie gesagt, die haben jetzt halt kein GTA. Aber sie haben halt auch den Kehrmaschinen-Simulator gemacht.
Ja, und ich meine, ne, Bus-Simulator und so, das verkauft sich überraschend gut. Das glaubt man gar nicht, wer daran Spaß hat. In Japan habe ich mehrfach gehört, sollen sich auch schon auf früheren Konsolen sollen sich so Shinkansen-Simulatoren ganz exzellent verkauft haben, wo man eben deren Hochgeschwindigkeitszug fährt und teilweise sogar mit abgefahrenen Controller, so eigenen proprietären Controllern, wo du eben so einen kleinen Teil dieser Bedienkonsole von diesen Hochgeschwindigkeitszügen wirklich hast, der mit so einem Steuerknüppel nach vorne und komischen Drehrädchen und Knöpfen und so. Das gab's auch. Also das kann man in Japan wohl gut an den Mann und die Frau bringen.
Ja, gut, der macht ja auch Spaß, weil der bleibt nicht aufgrund von Verspätung des vorausfahrenden Zuges erstmal stehen. Also der deutsche Bahnsimulator Ruhrgebiet wäre ziemlich langweilig, weil du stehst halt viel rum und kannst Landschaft gucken.
Ah, okay. Also ich habe jetzt meinen Altherrenwitz los, du hast jetzt
und das ich habe meinen Bahnbashing Bahn los. Ich mag die Deutsche Bahn. Ich mag wirklich die Deutsche Bahn, aber zwischen hier im Ruhrpott / Rheinland ist es tatsächlich gerne eine Krux, weil wenn sich der Nahverkehr oder der Regionalverkehr und der Fernverkehr halt ein Gleis teilen, dann kann das halt nur schief gehen.
Ja.
Das ist tatsächlich die Krux zwischen Düsseldorf und Köln, dass da ein Gleis ist, auf dem fahren ICEs und Regionalexpress.
Ja. Und das ist oft leider der Fall, nicht nur bei euch, sondern auch hier in der Ecke. Ja. Nee, also das ist schon endemisch, da gebe ich dir recht.
Ne? Gut, aber abgesehen davon, das ist eine Übernahme. Was haben wir denn noch? Gibt's da noch irgendwelche Übernahmen, die gerade gerüchteweise aufkochen? Also wird Alt und Spiele vielleicht irgendwie für, also ich, wenn irgendwer, wir lassen uns auch für 1 Million kaufen.
Also jetzt so zum Beispiel von
pro Nase.
Pro Nase auf jeden Fall, natürlich. Ne? Und weitgehend sind wir ja jetzt sozusagen nur noch 2 Nasen, insofern sind wir günstiger geworden.
Also Rocket Beans?
Rocket Beans, Leute, 2 Millionen.
Ihr könnt ihr investieren.
Und wir gehören euch. Dann habt ihr nicht nur Alt, also Alt kostet 1 Million und Spiele kostet auch 1 Million, richtig. Macht zusammen 2 Millionen.
Richtig, eben, also Übernahmeangebote gerne an unsere bekannten Adressen oder schreibt es einfach in die Kommentare bei Facebook, das ist so, wie man das heute so macht.
Ja, ne? Absolut, da besiegeln wir den Deal dann mit einem Kommentar.
Alles klar.
Ich glaube, Gerüchte gibt es natürlich immer, aber richtig konkrete Anzeichen wüsste ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend am Markt, weil wir haben ja im vergangenen Jahr auch ganz viele Übernahmen gesehen oder in den vergangenen Jahren. Und insofern muss man sagen, der Gaming-Markt seit mehreren Jahren, Riesenkonsolidierung, die Großen schlucken die Kleinen, die Großen schlucken auch die Mittleren und die Großen schlucken teilweise auch die Großen. Und das geht weiter. Ob das für die Konsumenten so super ist, weiß ich nicht unbedingt. Es gab ja eben viel böses Blut um eben die mögliche Entscheidung von Microsoft, in Zukunft die Bethesda-Titel exklusiv für PC und Xbox rauszubringen nur. Warten wir mal ab. PlayStation hat ja auch einige Studios im Köcher, die natürlich, wie zum Beispiel, ne, du hast es erwähnt, die lieben Niederländer von Guerilla Games, die eben natürlich auch nur für PlayStation-Konsolen entwickeln und teilweise experimentieren die ja jetzt auch mit PC-Releases, aber eben du wirst Guerilla Games Software nie auf einer Xbox finden oder auf einer Nintendo-Konsole. Damit muss man sich halt abfinden. Ja, aber auf jeden Fall ein Riesentrend am Markt. Es gibt immer weniger Player und die verleiben sich immer mehr kleinere, mittlere und größere Unternehmen ein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Wir sind gespannt, was dieses Jahr noch bringen wird, 2022. Wir haben noch gut 11 Monate vor uns, in denen viel passieren wird. Auf jeden Fall wird auch viel Alt- und Spiele passieren. Ja. Abonniert uns, teilt uns, hört uns, liked uns, schickt uns Kommentare und wir hören uns, da wir ja immer so veröffentlichen, wie es gerade passt, in Bälde wieder.
In Bälde, sehr schön. Ne? Sehr schön gesagt.
Ein bisschen absolut. Literatur zum Ende.
Ganz genau. Und wo du gerade eben zu Kommentaren auch aufrufst, wir würden uns weiterhin freuen über Themenvorschläge. Ja,
ja,
worüber
gerne.
Möchtet ihr, dass wir jetzt in den kommenden Folgen reden? Oder mit wem möchtet ihr, dass wir reden? Vielleicht habt ihr einen tollen Vorschlag. Wir haben ja doch durchaus, ne, Tobi, du und ich auch, in unseren vielen Jahren als Spieleredakteure, haben wir uns natürlich auch ein kleines schwarzes Kontaktbüchlein.
Richtig.
Haben wir voll geschrieben. Also wenn ihr zum Beispiel auf die Idee kämt, Mensch, fragt doch mal den Uwe Boll, ob der mit euch einen Podcast macht. Ich behaupte mal, ich habe ihn ja mehrfach interviewt und ich kann nur sagen, egal was ihr von seinen Filmen haltet, er ist ein ganz, ganz toller Typ und wäre sicherlich bereit zu solchen Podcasts.
Soll ich mich dann unter einem Fake-Account anmelden und mir das wünschen? Weil Uwe Boll habe ich noch nicht gesprochen, von daher.
Okay.
Frag ihn mal.
Ja, absolut, absolut. Also dann warten wir auf deinen Fake-Account-Kommentar.
Richtig.
Vielleicht gibt's ja auch einen echten Kommentar. Nein, also das war jetzt nur so ein Pass pro Toto. Vielleicht fallen euch ganz lustige Sachen ein. Wir können ja auch mal gucken, weil weißt du, Chris Hülsbeck ist ja auch so eine wichtige Person, eine richtige Legende. Sagt doch mal, wer euch einfällt, den wir mal anfragen könnten und mehr als Nein sagen können sie nicht.
Genau, nach einem Pars pro Toto, bevor das Niveau dieses Podcasts dann doch noch zu hoch abhebt. Aber damit ist der Altherrenwitz und der Deutsche Bahnwitz, glaube ich, ja, ausgeglichen, würde ich sagen.
Absolut, das kann dir mit mir nicht passieren, Tobi. Da kennst du ja
nein.
8 Jahre RTL2 News.
Das kommt
so schnell nicht aus dem System. Nee, sorry.
RTL2 News, ja, das ist ein wunderschönes Oxymoron. Schlag das mal nach.
Das schlage ich gleich mal nach. Oxy, also O-C-H-S-I. Ja.
Annähernd, richtig. Okay. Ihr Lieben, wir sind raus. Macht es gut. Viel Spaß beim Hören, Teilen, Kommentieren, Liken. Wünschen euch Tobi Wienke und
Andreas Garbe. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit, eure Geduld und was ihr alles noch so habt aufbringen müssen. Wiedersehen.
Tschüss.